SWR 2 Forum.
Alternativen zum Weiter-so, Exit-Strategien aus der Corona-Falle. Es moderiert Klaus Heinrich. Seit gestern ist klar, es herrschen trotz erster Erfolge in der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie bis auf Weiteres die rigiden Kontakt- und Hygieneregeln im Land. Lediglich für den Schulbetrieb und Teile der Wirtschaft gibt es ein vorsichtiges und kontrolliertes Zurück ins normale Leben. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder fahren weiter auf Sicht. Wenn überhaupt eine Strategie erkennbar ist, dann wohl diese Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ob und welche weiteren Erleichterungen es für die Menschen in Deutschland geben soll, das entscheiden die politischen Spitzen in 2 Wochen. Wir wollen in diesem SWR2-Forum fragen, sind die getroffenen Maßnahmen medizinisch sinnvoll und ausreichend? Reichen die Lockerungsübungen aus, um das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben aufrechtzuerhalten? Und gibt es Alternative? Wie sähe eine verantwortbare Exit-Strategie aus dem Corona-Lockdown aus? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Virologe Professor Alexander Kekulé von der Universität Halle-Wittenberg, der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christoph Schmidt vom Leibniz-Zentrum für Wirtschaftsforschung RWI in Essen und der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Herr Palmer, die Schulen in Baden-Württemberg und damit auch in Ihrer Stadt öffnen ab dem 4. Mai wieder ihre Klassenräume, teilweise jedenfalls. Sind Sie gewappnet? Haben Sie Konzepte, wie die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer zusammenkommen können, ohne sich gegenseitig anzustecken?
Soweit da eine Stadt was tun kann, denke ich schon. Wir haben natürlich schon die letzten Wochen Besorgungen gemacht, Desinfektionsmittel. Wir haben sichergestellt, dass die Waschbecken alle zur Verfügung stehen, solche Sachen alle eingerichtet. Und in 10 Tagen werden wir auch die restlichen Maßnahmen sicher hinbekommen. Ich frage mich eher, ob es weiterhin zugemutbar ist, dass die Kinderbetreuung so eingeschränkt bleibt, ob es richtig ist, dass die Klassen geteilt werden, ob das machbar ist von der Organisation der Schulen. Das sind aber Aufgaben, die das Land selber betreffen. Und da ist sicherlich noch einiges zu tun, vor allem organisatorischer Art in den nächsten Tagen bis zum 4. Mai.
Andere Bundesländer sprechen bei der Öffnung der Schulen vor. Rheinland-Pfalz zum Beispiel öffnet bereits in Teilen am 27. April wieder. Vereinbart war aber gestern der 4. Mai. Ist die Einigkeit also eine Farce, Herr Palmer? Produziert der hochgelobte Föderalismus doch wieder den berühmt-berüchtigten Flickenteppich?
Ich sehe das ganz anders. Als es um den Shutdown ging, musste es einheitlich für alle gleichzeitig passieren, weil wir unter großer Unsicherheit operiert haben. Jetzt aber könnte es sogar sein, dass der Föderalismus eine Möglichkeit ist, verschiedene Konzepte auf ihre Wirkung auszutesten, denn wir wissen ehrlicherweise nicht wirklich, was passiert, wenn Schulklassen oder Kindertagesstätten wieder in Betrieb gehen, was das für Infektionsrate und insbesondere für die Belastung des Gesundheitswesens bedeutet. Und wenn man da sehen würde, in Baden-Württemberg funktioniert was, in Hessen war es nicht so erfolgreich, dann könnte man das sogar nutzen, um im föderalen Wettbewerb die besten Lösungen zu erkunden, ohne sehr viel Zeit zu verlieren. Ich glaube, der Föderalismus ist ja eher Stärke als Nachteil. Und wem schadet es jetzt wirklich, wenn in Rheinland-Pfalz die Schüler eine Woche früher wieder zurückkommen? Ich sehe da kein Problem.
Herr Schmidt, Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen wieder öffnen, ebenfalls unabhängig von der Größe. Buchläden, Auto- und Fahrradläden, Friseure sind offenbar auch systemrelevant. Die sind ab Mai wieder dabei. Stichwort Corona-Matte. Das sieht sehr willkürlich aus. Oder können Sie in dieser Regelung einen tieferen Sinn erkennen?
Nein, ich finde, Herr Palmer hat etwas sehr Kluges gesagt. Der Föderalismus erlaubt Variationen und wir bewegen uns in einer Situation, in der die Unsicherheit auf beiden Seiten sehr groß ist. Einerseits bei der Frage, was ist eigentlich genau die Natur der Ansteckungswege? Wie viel Abstand braucht man? Welche Tätigkeiten kann man guten Gewissens zulassen, welche nicht? Da sind wir nicht mit vollständigem Wissen ausgestattet. Wir sind genauso wenig in der Lage, auf einen Präzedenzfall zurückzugreifen bei der Frage, wie man die Wirtschaft komplett runterfährt und dann auch wieder hochfahren kann. Dass da gewisse Ermessensentscheidungen unvermeidlich sind, ist klar. Dass aber auch regional angepasste Lösungen vermutlich die richtigen sind und nicht eine pauschale Lösung, ist auch richtig. Mhm. Wir sollten ohnehin nicht von einem Exit sprechen, sondern auch von einem Weg in eine neue Normalität, bei der wir Monate, vielleicht sogar länger als noch in diesem Jahr, eine Situation haben, bei der wir anders als vor der Krise wirtschaften müssen. Was mir gut gefällt, ist, dass wir einen Einstieg gestern gefunden haben. Das Fahren auf Sicht ist angesichts dieser Unwägbarkeiten auch richtig. Was mir nicht so besonders gut gefallen hat, wo ich ein bisschen enttäuscht war, sind 2 Dinge. Das eine ist, die Sorge um das Wiederaufflackern der Krise und damit die Notwendigkeit, Lockerungen wieder zurückzunehmen und so wankelmütig zu erscheinen, die Sorge kann ich verstehen. Aber diese Fixierung auf die Infektionszahlen, die ist eigentlich nicht richtig. Wir wissen doch seit Wochen, dass das und seit Monaten eigentlich, dass das eigentliche Problem ist, die Differenz zwischen den Kapazitäten, um Schwerkranke zu behandeln, die man aber im Laufe der Zeit aufbauen konnte, und der Zahl der wirklich Schwerkranken. Die Infektionen selbst sagen ja gar nichts. Schon gar nicht deswegen, weil man ja gar nicht genau weiß, wer in Wirklichkeit das Virus hat und wer nicht, weil die repräsentativen Tests dazu fehlen. Der zweite Punkt, der mir nicht besonders gut gefällt, man hätte schon noch etwas mehr Verständnis dafür erwarten können, auch in den Äußerungen seitens der Politik, dass Wirtschaft eben nicht irgendwie was ganz Abstraktes ist, was irgendwo passiert, sondern dass das Wirtschaftsleben Teil von uns allen ist. Unternehmen sind sehr anpassungsfähig und man könnte ihnen schon zutrauen, dass sie selbst aus eigener Verantwortung Schutz schaffen, Hygienestandards verbessern und Abstandswahrung in ihrem Bereich durchsetzen. Und da hätte man vielleicht mehr als das schaffen können schon, was wir jetzt gesehen haben.
Herr Kekulé, nur sehr vorsichtig lässt die Bundesregierung wieder öffentliches Leben zu. Das klingt wie ein Sieg der Mediziner über die Ökonomen und auch über die sozialen Bedenken. Sind die Maßnahmen, die bis jetzt, bis zum 4. Mai gelten sollen, aus fachlicher Sicht, aus Ihrer Sicht als Virologe angemessen und zielführend?
Ja, wir waren tatsächlich in einer Situation, wo die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut hatte, bis vorgestern eben leider nicht einen durchschlagenden Erfolg gezeigt haben. Das muss man so sagen. Es gibt ja letztlich äußere Parameter, an denen man erkennen kann, ob die Situation wieder im Griff ist. Und der eine wichtige Parameter, wichtiger als diese Zahl R, die da immer genannt wird und ähnliches, oder die Verdoppelungszeit der Neuinfektionen, der wichtigste Parameter ist aus meiner Sicht eigentlich, man muss sich überlegen, wie viele Nachverfolgungen von neuen Fällen kann unser Gesundheitswesen stemmen. Also wie viele neue Fälle können wir durch Identifizierung der Fälle, durch Nachverfolgung der Kontakte, durch Isolierung und Quarantäne so halbwegs im Griff behalten. Da hat jedes Land seine eigenen Kapazitäten. Deutschland ist relativ gut aufgestellt, aber auch unser öffentliches Gesundheitswesen hat natürlich eine Grenze. Und wenn das hier weit über 1000 Fälle am Tag sind, dann ist die Grenze einfach überschritten. Das muss man knallhart sagen. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das einzig Gute daran ist, dass der Blick ja immer in die Vergangenheit gerichtet ist. Also die Zahlen, die vorgestern jetzt die Basis für die Entscheidung der Bundeskanzlerin mit den Ländern war, ist ja ein Blick auf die Situation 14 Tage vorher. Meine Hoffnung wäre, dass wir in den nächsten 2 Wochen doch einen deutlicheren Effekt sehen dafür, dass wir uns alle so viel Mühe gegeben haben als Bürger hier in Deutschland und man dann vielleicht doch etwas weitergehende Öffnungen empfehlen kann. Aber aufgrund der Zahlen, die vorgestern vorlagen, gab es keine Alternative.
Sie haben ja schon vor Wochen das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes empfohlen. Fühlen Sie sich jetzt von der Empfehlung der Bundesregierung bestätigt?
Ja, also ich freue mich natürlich schon, also wenn meine persönliche Meinung ist vielleicht nicht so wichtig, aber von der Sache her ist es natürlich schon so, dass ich am 22. Januar dringend dafür plädiert habe, dass wir Tests machen und Grenzkontrollen machen. Die wurden, glaube ich, dann vor 2 Wochen eingeführt. Dann habe ich später dringend dafür plädiert, dass wir Großveranstaltungen absagen, Schulen und Kindergärten schließen. Das wurde dann mit 2-3 Wochen Verzögerung auch eingeführt. Dann habe ich dringend dafür plädiert, dass wir zusätzlich den Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen tragen, wenn wir weniger als 2 Meter auseinander sind. Das wurde jetzt auch als Empfehlung zumindest rausgegeben. Das ist natürlich eigentlich von der Sache her, kann ich nur sagen, klar finde ich das richtig. Man muss immer überlegen, durch die Verzögerungen ist natürlich auch die Situation entstanden, je später man eine Maßnahme ergreift, desto drastischer muss sie sein. Das ist hier eben so, dass man vielleicht, wenn man ganz früh angefangen hätte, sogar den ganzen Shutdown, Lockdown vermeiden hätte können, so wie das andere Länder ja vorgeführt haben. Aber der Blick in die Vergangenheit ist hier, glaube ich, nicht so wichtig. In die Zukunft gerichtet. Ich finde es sehr, sehr gut, dass wir jetzt diesen Mund-Nasen-Schutz als Empfehlung haben. Ich bin jetzt nur Virologe und Epidemiologe und kann jetzt nicht so richtig beurteilen, ob sich das bei den Menschen wegen der Empfehlung allgemein durchsetzen wird.
Sollte es zur Pflicht werden?
Ich hätte die Pflicht empfohlen. Ich habe ja ganz klar empfohlen, dass es zur Pflicht wird, so wie in Jena oder auch in Österreich. Und aus dem Grund, aber den können wir hier gerne mal diskutieren. Ich glaube, wenn einige Menschen sich dann dran halten und andere nicht, das gibt eine komische Zweiklassengesellschaft dann zum Beispiel beim Einkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch sogar Aggressionen zwischen den Menschen entstehen können, die meinen, dass es unbedingt nötig ist und die anderen, die glauben, dass es eben nicht nötig ist. Und der andere Aspekt ist, dass ich finde, die Bürger sind sowieso stark verunsichert. Ich mache ja sogar so einen Podcast, wo ich die Leute auch informiere über dieses Thema. Und da kriegen wir immer wieder mit, die Leute stellen sich bei den einzig einfachsten Fragen, haben die wirklich eine große Unsicherheit, was sie tun sollen. Und wenn man jetzt diese Frage, zieh die Maske an, ja oder nein, oder wann ziehst du sie an, ja oder nein, wenn man das den Menschen selber überlässt, ich glaube, da sind sie überfordert zum großen Teil mit. Und ich hätte mir da eine klare Ansage aus Berlin eigentlich gewünscht.
Tja, Herr Palmer, können Sie da helfen? Werden Sie beim Thema Mundschutz in Ihrer Stadt laissez-faire zulassen oder lassen Sie die Menschen durch Ihr Ordnungsamt ermahnen? Machen Sie Kontrollen? Haben Sie darüber schon nachgedacht?
Wir haben erst mal vor 10 Tagen 15.000 wiederverwendbare, also waschbare Mundschutzmasken bestellt bei einem Tübinger Unternehmen. Da sind die Produktion eingestiegen. Schon verteilen die jetzt an alle über 65-Jährigen. Und wir werden jetzt auch für die Schülerinnen und Schüler zentral Masken zur Verfügung stellen, weil wichtiger als die Pflicht, über die man gut diskutieren kann, ist die Verfügbarkeit der Masken. Das war bisher ja gar nicht der Fall. Und die hochwertigen Masken FFP2 und 3 werden alle im Gesundheitssystem benötigt, die können wir den Leuten gar nicht aushändigen. Wir werden sicherlich auch, wenn wir jetzt unsere Rathäuser und Bibliotheken wieder öffnen, dann für das Betreten des Gebäudes die Maske verlangen. Wenn wir sie zur Verfügung stellen, ist es meiner Meinung nach richtig. Ich glaube auch, was Herr Kekilä gesagt hat über Verunsicherung der Leute und über Ärger, was die anderen machen, stimmt. Insbesondere, weil ja die Maske den Primärschutz für die anderen darstellt, nur einen geringen Schutz für einen selbst. Wenn man für andere was tun soll und andere tun es dann nicht für einen, dann produziert es Ärger. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich würde an einer Stelle widersprechen, auch wenn das angesichts der eindrucksvollen Liste der Forderungen, mit denen Herr Kekilä offensichtlich recht hatte, hochriskant ist und im Moment als Politiker Widerspruch gegen Virologen ohnehin einem Selbstmord gleichkommt, möchte ich an einer Stelle entschieden widersprechen, nämlich bei dem schönen Satz, den ja auch die Kanzlerin gern verwendet, dass es angeblich keine Alternative zu diesen Beschlüssen gäbe. Ich glaube, das stimmt nicht, Herr Kekilä. Schweden macht vielleicht was falsch, aber es macht was anders. Also es gibt Alternativen. Und auch für unsere Situation, meine ich, hätten wir sehr viel entschiedener handeln können, was die Bekämpfung des Virus angeht und sehr viel wirksamer, was die Befreiung der Wirtschaft von diesen massiven Beschränkungen angeht. Ich meine zum Beispiel ganz konkret die Frage der Nachverfolgung der Infektionsketten. Was wir machen, ist Steinzeit. Ich bin da selber mit verantwortlich, weil unser Ordnungsamt die Quarantäneanordnungen aussprechen muss. Ich habe schon Quarantäneanordnungen gesehen, die aufgrund unserer manuellen Nachverfolgung 5 Tage erstmal bis zu den Symptomen. Wer keine Symptome hat, wird nicht getestet, weil nicht genügend Tests da sind. Dann 3 Tage, bis das Labor die Antwort liefert. Dann 2 Tage, bis die Kontakte ermittelt sind. Und 1 Tag, bis mein Amt die Quarantäneverfügung zugestellt hat. Das sind 10 bis 11 Tage durch. Ich habe Verfügungen gesehen. Da war der Zeitpunkt des Beginns der Quarantäneanordnung vorbei, bevor die beim Empfänger eingegangen ist. Und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum wir den Datenschutz so hochstellen, dass wir nicht wie Südkorea in der Lage sind, verpflichtend das Handy-Tracking einzuführen, was Jens Spahn schon mal gefordert hat, um endlich den Spielraum zu bekommen, der Wirtschaft wieder mehr Freiheiten zu geben. Das halte ich für einen schwerwiegenden Fehler und es ist auf jeden Fall eine Alternative. Man kann ja sagen, wir wollen das alles nicht. Aber diese Alternative zu unserem vorsintflutlichen Nachverfolgungssystem, die existiert technisch.
Herr Kekulé. Ja, selbst unsere Fußgängermethode wäre dazu ja in der Lage. Dazu müsste man ja nur die Manpower zusammenholen, die es braucht. Herr Kekulé hat ja richtig gesagt, was können wir an Nachverfolgungen stemmen? Aber wenn wir wirklich 1.000, 2.000, 3.000 Neuinfektionen pro Tag haben, bräuchte man auch nur einen geringen Teil der Medizin- und Pharmakologiestudenten fortgeschrittenen Semesters in den Unikliniken, in Telefonzentren zusammenzuziehen, um die in die Lage zu versetzen, durch Telefonieren, ganz steinzeitlich in gewisser Weise, die Kontakte abzufragen und Tests nahezulegen. Das ist doch etwas, wofür man Zeit gekauft hat durch den Lockdown. Und die Zeit hat man offensichtlich nicht so richtig genutzt.
Also ich stimme da Herrn Schmidt zu an der Stelle, dass wir auch sozusagen Steinzeitmethoden oder sagen wir mal menschliche Methoden verwenden könnten. Also erstens natürlich mit alternativlos meinte ich, Herr Palmer, dass man in der gestrigen Situation nicht einfach die Schotten hätte öffnen können.
Da sind wir uns einig.
Das meinte ich. Ja, die Zeit vorher sehe ich ähnlich kritisch wie Sie. Das ist ja wahrscheinlich auch inzwischen allgemein bekannt. Da muss ich mich fast schon zurückhalten mit Kritik. Aber an einer Stelle finde ich, wäre vielleicht interessant, dass wir das hier mal diskutieren. Und zwar treffe ich oft Politiker, zu denen Sie, Herr Palmer, offensichtlich auch gehören, die sagen, so wie Herr Spahn auch, es gibt die Möglichkeit, hier den Lockdown früher zu beenden, wenn man dieses Handy-Tracking erlaubt. Also da schwingt so ein bisschen der Deal mit, wir nehmen eure Daten, gebt uns eure Daten mehr oder minder freiwillig, im Gegenzug kriegt ihr die Freiheit früher. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger und zwar aus folgendem Grund. Dieses Handy-Tracking hat also keineswegs in Südkorea, das sagen immer alle, hat keineswegs in Südkorea dazu beigetragen, dass dort die Situation halbwegs in Griff ist. Auch nicht in Singapur, wo es noch verschärfter angesetzt wurde, sondern es ist eine Methode, die dort versucht wurde, die eigentlich erfolglos war dort, weil sie zu wenig genau war vom Detail her. Man hat nur die einzelnen Funkzellen sich angeschaut, aber nicht die wirklichen Interaktionen zwischen den Akteuren, wie lange die einzelnen Personen zusammen waren. Und in einer aktuellen Studie, die gerade die letzten Tage rausgekommen ist, wurden die ganzen Erfolgsfaktoren zum Beispiel für Hongkong nochmal aufgezählt. Da ist das Handy-Tracking, was dort auch gemacht wurde, überhaupt nicht mit dabei. Es gibt für mich folgende grundsätzliche Überlegung und das sage ich jetzt einfach aus der epidemiologischen Sicht, warum ich Zweifel habe, dass das was bringen wird. Es geht ja von der Sache her darum, dass man feststellen will, wenn ich jetzt jemanden habe, der positiv ist für diese Covid-19-Erkrankung, welche Kontakte hatte der in den letzten Tagen, wo er möglicherweise jemand anders angesteckt hat. Das will ich ja nachvollziehen, weil ich diese Menschen warnen und dann in Quarantäne oder in Isolierung bringen will, je nachdem, ob sie schon krank sind. Und da ist es ja so, wir haben hier eine Inkubationszeit von 5 Tagen normalerweise und man ist wohl schon am 4. Tag ansteckend. Also wenn der Mensch dann 2, 3 Tage später beim Arzt sitzt oder im Gesundheitsamt und positiv getestet wurde, dann muss er sich an seine wesentlichen Kontakte in den letzten 3 bis 4 Tagen erinnern, wo möglicherweise eine Übertragung stattgefunden hat. Es ist nicht so, wie das leider auch der Bundesgesundheitsminister immer sagt, dass es hier um 14 Tage geht, sondern es geht in der Regel um 3 oder 4 Tage. Und da kommt es eben virologisch darauf an, dass man lange zusammen war und sich ins Gesicht geschaut hat, also Tröpfcheninfektion, jemand hat mich angehustet zum Beispiel. Da bin ich der Meinung, dieses Anhusten kann in 5 Sekunden passieren und wenn mir jemand im Kaufladen direkt ins Gesicht hustet, erinnere ich mich da möglicherweise gut dran. Andererseits, diese Tracking-Software, die stellt nur Kontakte fest, die länger als 15 Minuten gedauert hat. Dann gibt es die Situation, dass zum Beispiel, wo wir häufige Übertragungen haben, einer Arztpraxis zum Beispiel was passiert ist oder im Altersheim. Und da sind ja die Personen häufig geschützt durch persönliche Schutzausrüstung. Das gibt es ja tatsächlich auch schon, dass die sich da relativ gut schützen vor Übertragung. Ob derjenige eine Infektionsschutzmaske anhatte, vielleicht sogar so eine FFP2-Maske, stellt die Tracking-App auch nicht fest. Sie stellt dann umgekehrt nicht fest, ob im Bus, wo ich gesessen habe, vielleicht den gleichen Handgriff jemand angefasst hat, der vorher infiziert war, weil dann ja nicht 2 Personen zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Und sie stellt nicht fest, ob jetzt eine Plexiglasscheibe zwischen den Personen war. Das wollen sie zwar irgendwie durch eine neue Bluetooth-Technik rauskriegen. Aus all diesen Fragezeichen sage ich, klar, es kann sein, dass wir irgendwann mal damit irgendeinen Nutzen ziehen. Aber aus meiner Sicht ist das gute alte Befragen und von mir aus mit Studentenhilfe ist die viel effektivere Möglichkeit, weil wenn Sie beim Handy-Tracking ganz viele Falsch-Positive haben, also ganz viele Menschen, die potenzielle gefährliche Kontakte sind, die müssen Sie ja alle in Quarantäne stecken. Da habe ich Angst davor, dass Sie eine Unmenge von Daten produzieren und letztlich Unsinn erzeugen.
Ja, Herr Köcke, ich mache für mich jetzt alles noch schlimmer, indem ich nochmal widerspreche. Danach kann ich mich in der Stadt nicht mehr sehen lassen.
Ja, aber gerne, diskutieren wir jetzt.
Ne? Ich finde, Sie gehen gerade nach der Methode vor, zu jeder Lösung gibt es ein Problem. Ich finde, es wäre besser, umgekehrt zu fragen, welche Lösungen wir zur Verfügung haben. Und was Sie gerade beschreiben, stimmt zwar, aber ich könnte Ihnen jetzt noch mal lange darstellen, welche Fehler alle auftreten können bei der manuellen Erfassung. Leute vergessen, wen sie getroffen haben. Sie verschweigen, weil sie es nicht sagen möchten.
Und ich bin nicht dagegen, dass wir es versuchen. Ich bin nur dagegen, dass wir sozusagen entweder andere Maßnahmen zurückstellen. Deswegen dürfen nichts von den anderen Maßnahmen zurückstellen.
Aber dass wir es nicht versuchen.
Wir dürfen diesen Deal mit den privaten Rechten erst dann machen, wenn wir gezeigt haben, dass es funktioniert. Ja. Und bloß weil das in 2-3 Bundeswehrkasernen derzeit getestet wird, wo es wirklich nirgendwo auf der Welt ein Beispiel gibt, dass es funktioniert, und das ist ja auch fast schon unseriös, wenn die Politik, da meine ich jetzt nicht Sie, Herr Palmer, natürlich, wenn die Politik dann immer sagt, ja, in Südkorea hat das funktioniert, das ist einfach nicht so. Es gibt überhaupt keine Evidenz dafür, dass irgendetwas in Südkorea in dieser Art funktioniert hat, und diese ganz neue App, die über Bluetooth-Nahfelderkennung laufen soll, die ist ja komplett neu. Die ist noch nie getestet worden.
Also vielleicht können wir
das muss man dazu sagen.
Vielleicht können wir uns soweit einigen, das jetzige manuelle System hat erhebliche Schwächen und es wäre wünschenswert, da besser zu werden. Ich sehe nicht, dass wir bei dieser großen Zahl von Infektionen gut genug werden, dass wir schneller sind als das Virus, sondern wir werden die Verbreitung über das Tracking nicht aufhalten können mit der manuellen Methode. Und deswegen finde ich, die vorhandenen technischen Möglichkeiten zumindest mal testweise in einem Bundesland oder im Landkreis zu nutzen und zu sehen, ob sich die Schwierigkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, beheben lassen, das wäre zwingend nötig, um herauszufinden, ob wir dadurch mehr Spielraum für die Öffnung bekommen. Denn zum Beispiel kann man sich ja sehr wohl vorstellen, dass man kombiniert und einerseits den Leuten die Info gibt, Achtung, folgende Person hat jetzt einen positiven Test, und dann können die für sich selber überlegen, ob sie eine Situation erlebt haben, die sie für kritisch einschätzen, oder ob sie da meinen, da habe ich einen Mundschutz angehabt und da war eine Plastikwand dazwischen. Wenn wir das alles erfragen.
Kennen Sie ja nicht die Person. Stellen Sie sich vor, es war ein zufälliger Kontakt in der U-Bahn oder jetzt in Tübingen gesprochen. Dann wissen Sie auch,
dass Sie die Person nicht kennen. Das ist auch schon eine Information. Können Sie selber sagen, weiß gar nicht, was für ein Kontakt war. Vielleicht Vorsicht. Jedenfalls ist es eine Möglichkeit, von der ich finde, als Alternative wird sie bisher zu wenig betrachtet, weil ich aus meiner kommunalen Praxis sage, die Nachverfolgung mit den bisherigen Steinzeitmethoden ist einfach viel zu langsam, um der Sache Herr zu werden.
Die Bundeskanzlerin hatte gestern angekündigt, dass diese App noch entwickelt wird und dass die Bundesregierung, so habe ich das zwischen den Zeilen oder eigentlich ganz offen verstanden bei der Bundeskanzlerin, durchaus gewillt ist anzubieten. Ob dies nun freiwillig geschieht oder mit welchen Datenschutzauflagen, das muss natürlich noch geklärt werden. Es ist vielleicht nur auch nur ein Spezialaspekt, Herr Schmidt, aber so eine Tracking-App, mag sie noch so freiwillig sein und die Schwüre, dass die Daten wieder gelöscht werden, noch so heilig. Was bedeutet diese App für eine private Wirtschaft, die ja auch so ihre Geheimnisse hat?
Also ich denke, momentan steht wirklich der Umgang mit der Krise und der Umgang mit dem Coronavirus im Vordergrund. Da gibt es mit Sicherheit verschiedenste Ausprägungen, die man verfolgen kann, um Bedenken entgegenzutreten. Mir wäre es recht, wenn diese Diskussion, ich habe ganz interessiert zugehört, das klingt eigentlich, als ob diese Diskussion schon vor 3-4 Wochen hätte beendet sein können und müssen, und geführt werden hätte sie dann schon müssen. Dass wir jetzt darüber sprechen, ob wir das vielleicht anders machen als mit Steinzeitmethoden, kommt ein bisschen spät. Und wenn es der Sache dienen würde, denke ich, wäre die Wirtschaft, der wäre auch damit geholfen, wenn wir im Gegenzug zu einer besseren Kontrolle der Infektionsausbreitung dann auch wieder freimütiger am Arbeitsplatz und im Wirtschaftsleben teilhaben können.
Ihr Ziel ist ja eine verantwortungsvolle Normalität. Das war, glaube ich, so in etwa der Kern des Gutachtens, das Sie zusammen mit der Akademie der Technikwissenschaften für Ministerpräsident Laschet entworfen haben. Welche konkreten wirtschaftlichen Perspektiven brauchen denn jetzt beispielsweise die Betriebe, nicht nur die Großen, die Kleinen auch und auch die ganz Kleinen, die Solounternehmer, sind ja Hunderttausende in Deutschland, sind ja in ihrer Existenz bedroht.
Ja, wir arbeiten natürlich alle wie wahnsinnig an diesen Themen. Die ganze Wissenschaft versucht, was beizutragen. Also in der Tat gab es eine Studie von Akatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Ende März, in der wir die versorgungsrelevanten Bereiche besonders in den Blick genommen haben, also uns gefragt haben, was für Informationen brauchen wir eigentlich in den Bereichen Energieversorgung, Kommunikationsdienste, Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft, Ernährung. Wie kommt man über die Zeit dieser, sagen wir mal, noch nicht wieder ins Normale zurückgekehrten Wirtschaft, wie kommt man über diese Zeit ohne Versorgungslücken hinweg? Unser Vorschlag war, ein enges Monitoring in diesen Bereichen zu etablieren, können. Also die Frage zu stellen, wenn wir zum Beispiel die Landwirtschaft nehmen, wie sieht es mit Saatzyklen, mit Erntezyklen aus? Gibt es genügend Arbeitskräfte, um frühzeitig zu erkennen, wo diese Engpässe auftreten? Worauf Sie auch anspielen, das ist der Expertenrat Corona, der vor ein paar Tagen für Ministerpräsident Laschet oder auf Bitte von Ministerpräsident Laschet hier in NRW ein Gutachten vorgelegt hat. Da ist tatsächlich diese Sprachfigur von der verantwortungsvollen Normalisierung verwendet worden. Ich glaube, das trifft es auch sehr, sehr gut, denn es wird eine Zeit, lange Zeit auf uns zukommen, in der wir noch nicht einfach wieder beim alten Normalzustand sind. Ja, wir werden vielleicht nie ganz dahin zurückkommen. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, in der ganzen Krise nicht zu vergessen, dass wir auch eine Zukunft, eine nachhaltige und innovative Zukunft aufbauen müssen, dass wir also gerade die zarten Pflänzchen, die Start-ups, die an neuen technischen Lösungen suchen, aber noch nicht kapitalstark sind, dass wir die insbesondere über die Krise bringen müssen und sie nicht untergehen lassen dürfen.
Nun hat gerade Bundesfinanzminister Scholz, der ja die Bazooka angeworfen hat, um die deutsche Wirtschaft zu retten, gesagt, auf die Frage hin, soll es nicht auch Steuererleichterungen geben, gesagt, nee, das kann es auf keinen Fall geben, weil wir müssen den ganzen Spaß ja hinterher auch irgendwie finanzieren. Es ist eher davon die Rede, dass insbesondere die Besserverdiener, ich glaube, die sollten ja entlastet werden durch den kompletten Wegfall des Solidaritätsbeitrages, so zumindest die Diskussion, im Gegenteil eher noch beschwert werden. Das ist doch etwas, was, sage ich mal, wirtschaftlichen Betrieben, Unternehmern überhaupt nicht schmecken kann. Ist das ein ernsthaftes Problem oder ist das, sagen wir mal, wenn das nach der Corona-Krise kommt, eine völlig andere Diskussion, die uns jetzt noch nicht zu interessieren hat?
Ja, natürlich ist das ein ernsthaftes Problem. Also es ist ja in der Tat so, das hatte ich anfangs auch gesagt, dass man doch durchaus in vielen Diskussionen merkt, dass gar nicht überall verstanden wird, dass Wirtschaft ein Teil von uns allen ist. Und gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmer, die es in Deutschland ja gibt, in anderen Volkswirtschaften wäre man froh, wenn man eine solche Unternehmensstruktur hätte. Die stellen ja Arbeitsplätze bereit. Von denen erwartet man jetzt, dass sie sich nicht aus ihrem Betrieb zurückziehen, sondern vielleicht sogar noch ihr Eigenkapital dazu schieben, damit er überlebt, damit ihre Arbeitsplätze überleben. Und an der Stelle einerseits Solidarität zu beschwören und andererseits schon zu sagen, und nachher sind es gerade diejenigen, die dann bitte auch die Zeche zahlen, das ist schon ein bisschen kurios, muss man schon sagen. Also das natürlich, wenn der Staat sich hoch verschuldet, das nicht anders bedeutet, als irgendwann in der Zukunft höhere Steuern oder nicht so niedrige Steuern, wie man sie ansonsten vielleicht erhoben hätte, das ist schon klar. Aber diese Diskussion jetzt an der Stelle auf diese Weise aufzumachen, das verwundert mich schon.
Sie hören das SWR2-Forum, Alternativen zum Weiter-so-Exit-Strategien aus der Corona-Falle, und es diskutieren der Virologe Professor Alexander Kekulé, der Oberbürgermeister von Tübingen Boris Palmer und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christoph Schmidt. Die geplante vorsichtige Öffnung der Schulen und später auch der Kitas, die Familienministerin Giffey in Aussicht gestellt hat, klar, da geht es um Schulabschlüsse, um die Entlastung der Familien. Aber, Herr Kekulé, steht dahinter nicht auch die Vorstellung, den Kleinen passiert sowieso nichts, wenn sie sich mit Corona anstecken? Es sind doch auch Kinder und Jugendliche schon mit dem Virus zum Opfer gefallen, oder? Herr Kekulé hört uns nicht, offenbar ist er aus der Leitung gefallen. Er wählt sich gleich wieder ein, hat er gesagt, damit muss man rechnen. Deshalb gehe ich einfach ein Stück weiter und frage jetzt mal, wenn wir schon wieder beim Thema Schule sind, was wir übrigens vertiefen wollen am kommenden Montag mit einer Extra-Ausgabe des SWR2-Forum. Da möchte ich kommen zu Herrn Palmer, der hat nämlich noch einen anderen wichtigen Aspekt aufgebracht. Er hat in einem Interview der Taz von einem neuen Generationenvertrag gesprochen. Die Alten sollen zu Hause bleiben, die Jungen sollen arbeiten gehen, unethisch. Findet die Bundeskanzlerin eine solche Idee, hat sie gestern gesagt. Herr Palmer, was sagen Sie dazu?
Das hat mich schon verblüfft. Das halte ich ja für ein Abwehrargument, um etwas, das uns wirklich voranbringen könnte, nicht machen zu müssen, weil es politische Widerstände dagegen gibt. Ich erlebe schon, dass viele Alte das als Kränkung, Zumutung und Ungerechtigkeit empfinden. Aber wir haben ja vorher miteinander besprochen, schade, dass Herr Kekulé jetzt nicht da ist.
Er ist wieder dabei.
Ich bin wieder zurück. Wunderbar, dass wir im Moment alles an der Kapazität der Intensivkrankenhäuser ausrichten. Wenn das der Maßstab ist für alle Freiheitseinschränkungen und Einschränkungen der wirtschaftlichen Tätigkeit, die wir uns jetzt auferlegen, dann ist es doch relevant, dass bei den unter 40-Jährigen das Risiko, ein Intensivbett zu benötigen durch eine Corona-Infektion, zumindest nach den Daten aus der Schweiz und in Spanien, die ich gesehen habe, nur ein 20stel des Risikos ist von über 70-Jährigen. Also ein über 70-jähriger Mensch hat eine 20-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass er ein Intensivbett benötigt, wenn er mit Corona infiziert wird. Und dann muss ich mir doch die Frage stellen, ob ich angesichts eines prognostizierten Schadens von 500 bis 700 Milliarden Euro nur in den nächsten 4 Monaten, das sagt das IFO-Institut, ob ich da nicht eine differenzierte, risikoorientierte Praxis etabliere. Und das müsste doch bedeuten, übrigens auch aus ethischen Gründen gegenüber denen, die möglicherweise schwer erkranken oder sterben, wenn wir sie nicht besser schützen, dass wir viel mehr Anstrengungen unternehmen, um die Risikogruppe vor dem Virus in Sicherheit zu bringen und dass wir uns mehr Freiheiten geben für die wirtschaftliche Tätigkeit und die Ausbildungstätigkeit der Jungen, die in aller Regel von diesem Virus nur einen leichten Verlauf zu befürchten haben, dass man das als unethisch abqualifiziert und die ethischen Konsequenzen tragen will, die so eine gigantische Vernichtung von wirtschaftlicher Kraft, auf der auch das Gesundheitssystem und das Rentensystem aufbaut, einfach als alternativlos hinstellt, das verblüfft mich schon. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns das auf Dauer leisten können, das Risiko der jeweils Betroffenen, ein Intensivbett zu benötigen oder schwer zu erkranken, komplett zu ignorieren bei der Verteilung der Lasten, die wir uns auferlegen. Und ja, ich finde, es wäre ein neuer Generationenvertrag, wenn wir wieder stärkere wirtschaftliche Tätigkeit der Jungen, die das Virus durchaus in aller Regel verkraften können, erlauben und den Älteren zumuten, den Balkon, den Wald zu benutzen, aber eben erstmal möglichst wenig Kontakte zur wirtschaftlich tätigen Bevölkerung zu haben. Ich glaube, eine solche Strategie wäre jetzt jedenfalls in der Diskussion erforderlich. Ich habe auch Herrn Kekules Interview so gelesen, dass er diese in jedem Pandemieplan ja eigentlich immer folgende Phase der Protection auch für normal hält. Wenn man das Virus nicht mehr aufhalten kann, danach sieht es nicht aus, dann muss man die vulnerablen Gruppen schützen. Das ist nicht unethisch, das ist sogar ein verfassungsrechtliches Gebot zur Minimierung der Freiheitseingriffe bis hin zum Verbot von Demonstrationen. Das ist die Situation, in der wir leben.
Herr Kekulé,
wie ich würde es gerne noch ein bisschen verstärken, wenn ich darf.
Bitte.
Also der Punkt, den Herr Palmer richtigerweise macht, ist ja, dass die wirtschaftliche Leistung eben nicht nur 500 oder 700 Milliarden Euro Verlust bedeuten, die irgendwo auf einem abstrakten Konto fehlgeschrieben werden müssen, abgebucht werden müssen, sondern das bedeutet ja auch Versorgungsqualität. Das ist ja, als ob man auf ein Thermometer schaut und sagt, es ist nicht die Temperatur, die entscheidend ist, sondern was der Thermometer anzeigt. Genauso ist es ja auch bei uns. Es ist nicht der Thermometer, sprich das BIP, also die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, bei der man irgendwie den Schaden feststellt, sondern es ist die Lebenswirklichkeit. Versorgung von Schwerkranken, Versorgung mit Physiotherapie, Versorgung mit Lebensmitteln, mit Alltagsgegenständen. Warum horten Leute Toilettenpapier beispielsweise? Also es gibt viele Dinge, die sich dann in einer Wirtschaftsleistung, in einer Zahl niederschlagen. Aber eigentlich geht es doch um die Lebensqualität. Und der Trade-off, der Zielkonflikt zwischen der Behandlung der Corona-Krise auf der einen Seite durch den Lockdown und auf der anderen Seite den vielen Facetten des Lebens, die Schaden nehmen, dieser Trade-off ist doch real. Man kann doch nicht so tun, als sei das eine ganz abstrakte Sache und sich nur ausschließlich auf die Corona-Frage konzentrieren. Das ist sicher ein Fehler.
Ein Cocooning nennt man das, glaube ich, auch. Wie lange wäre das denn notwendig, dieses Wegsperren im Grunde genommen von alten und geschwächten Menschen, bis, sage ich mal, ein marktreifer Impfstoff endlich da ist, um auch dort wieder das normale Leben hochfahren zu können?
Also ich habe das ja schon vor einigen Wochen relativ ausführlich geschrieben. Der Schutz der Risikogruppen, und das sind bei uns in Deutschland jetzt zunächst mal, weil man die am klarsten definieren kann, die Alten über 70. Das ist absolute Priorität aus meiner Sicht. Und ich bin da auch sehr enttäuscht, dass die Leopoldina, die ja hier im Auftrag der Bundesregierung ein Gutachten abgegeben hat, das rundweg abgelehnt hat und gesagt hat, das sei eine Paternalisierung dieser Gruppen, wenn man die schützt. Ich kann also das, was meine Vorredner hier gesagt haben, nur unterstreichen. Das ist für mich die wichtigste Voraussetzung, um Lockerungen zu beschließen. Weil wenn man sich einfach vorstellt, dass die Menschen über 70 ein Sterbensrisiko von 5% und mehr haben, in einigen Studien bis zu 10%, und dass die Menschen unter 20 praktisch nie an dieser Erkrankung sterben. Das sind absolute Ausreißer, wenn das mal passiert. Dann hat man ja letztlich folgende Option, und die habe ich mal ausgebreitet, aber ganz klar, die Bundesregierung hat gestern sich da nicht angeschlossen, auf Basis auch des Leopoldina-Gutachtens. Die Option ist folgende, dass man sagt, man bringt diese Risikogruppen in Sicherheit. Das Das heißt ja nicht, dass man sie wegsperrt.
Richtig.
Und wenn sie in Sicherheit sind, dann ist für die Restbevölkerung, und das ist der Punkt, wo ich finde, dass wir eine öffentliche Diskussion haben müssen, für die Restbevölkerung kommt dann das Risiko durch das Coronavirus in den Bereich einer schweren Influenza-Saison. Das heißt also, wir wissen alle, da sterben auch viele Menschen, da sterben auch mal Kinder an Influenza, das ist ganz klar. Aber wegen Influenza machen wir keine Lockdowns. Und das heißt also, wenn wir die Risikogruppen schützen, haben wir die Option, für den Rest sozusagen zu diskutieren, nehmen wir ein influenzaartiges Risiko in diesem Fall im Kauf. Heißt auch, dass Menschen sterben, ganz klar, das muss man offen formulieren. Ich finde, die Zeiten sind vorbei, wo man so tun kann, als könnte man alle schützen. Und was heißt die Risikogruppen schützen? Das heißt, gerade bei den alten Menschen, das sind natürlich die, wo man es am einfachsten greifen kann. Natürlich können die noch raus, aber ich bin der Meinung, die muss man dann so schützen, dass die zum Beispiel im nächsten Schritt dann auch einen medizinischen Atemschutz bekommen. Eine solche FFP2-Maske, wie sie vorhin angesprochen wurde, die sind im Moment noch knapp, weil wir die für die Kliniken brauchen. Aber perspektivisch heißt es für mich, wenn ein älterer Mensch raus will und sich in Gesellschaft begibt, wo mit anderen eben näher als 2 Meter in einem geschlossenen Raum ist, zum Beispiel zum Einkaufen gerne selber gehen möchte, dann muss der eben vom Staat eine FFP2-Maske dafür bekommen. Und wenn der dann weiß, wie er sich sonst verhält, dass er sich nicht mit den schmutzigen Händen ins Gesicht fasst und so weiter, das ist ja inzwischen rauf und runter bekannt, dann ist es möglich, diese Menschen zu schützen, ohne sie einzusperren. Ich sag mal ganz praktisch gesehen, jeder Epidemiologe und Virologe, der in dem Krisengebiet ist, ja, wenn sie in Westafrika im Ebola-Gebiet sind, dann wissen sie ja auch, wie sie sich verhalten müssen, um da gesund wieder rauszukommen. Und ich bin schon der Meinung, dass man den meisten Personen in diesem Risikobereich das erklären kann. Das andere sind die Altersheime. Es ist ein Unding, dass die immer noch nicht sauber geschützt sind. Und da gehört eben wahnsinnig viel dazu. Wir müssen das Personal in dem Altersheim, die schlecht bezahlte Menschen sind, die natürlich auch keine vergleichbare Ausbildung haben, zu den Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, denen müssen wir bis hin zu ihren privaten Familien einen Schutz anbieten, dass wir wirklich durch Testung und durch Hygieneschulung und durch entsprechende Schutzmaßnahmen verhindern, dass die sich zu Hause anstecken und die Krankheit in die Altersheime schleppen. All das ist eine Herkulesaufgabe, aber ich sehe das so, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass wir nach und nach zum Beispiel die Kindertagesstätten öffnen und die Grundschulen öffnen können, weil ich der Meinung bin, dass man dort überhaupt keine Chance hat, wie das ja vorgeschlagen wurde von der Leopoldina, die 5-Jährigen mit Mundschutz auszustatten und ihnen beizubringen, wie man sich die Hände wäscht. Ich glaube, wir haben keine andere Option. Entweder wir sperren uns alle ein, die nächsten 2 bis 3 Jahre, vielleicht dauert es auch noch länger, bis der Impfstoff wirklich uns rettet, oder wir sagen, wir schützen die Risikogruppen und machen etwas, was ich ja Smart Distancing genannt habe, also eine risikoangepasste Vorsicht mit Masken, mit Hygienemaßnahmen, nehmen dabei aber auch in Kauf, dass die Jüngeren sich nach und nach durchinfizieren und dann einen Herdenschutz bilden für die Älteren. Das muss man einfach mal offen diskutieren, ob man das haben will oder nicht. Ja, also die Bundesregierung will es nicht. Das ist der Stand von gestern.
Smart Distancing. Herr Schmidt, würde sich sicherlich darüber freuen, wenn die Jüngeren, also die Leute unter 65 oder 70 Jahre wieder zur Arbeit kommen. Aber wie groß ist das Risiko? Wie denkt man darüber nach, dass es zu einer zweiten Welle kommen könnte und wir dann ein ernsthaftes, sehr ernsthaftes Problem bekommen mit einer Massenepidemie, wo die Wirtschaft dann nicht mehr arbeiten könnte?
Naja, lassen Sie mich vielleicht die Antwort so beginnen. Mir wäre es schon wichtig, klar zu sagen, es gibt nicht die Wirtschaft, also die Unternehmen, die sich freuen, sondern wir sollten uns alle freuen, wenn wirtschaftliche Aktivität wieder möglich wäre, weil es für unser aller Leben eben bestimmend ist, dass die Grundversorgung gesichert ist und dass wir das, was wir täglich konsumieren, an Nahrungsmitteln, an Kleidung und so weiter, dass das ja irgendwo herkommen muss. Und natürlich ist es richtig, wachsam zu sein und darauf auch gefasst zu sein, dass es vielleicht auch Rückschläge gibt. Ich denke, das war von vornherein klar. Nur die polare Antwort, alle wegsperren für Jahre, die kann ja offensichtlich nicht funktionieren. Denn ein Lockdown, der über das Jahr hinweg ginge, den würden wir nicht durchstehen als Gesellschaft. Es geht nicht nur um Wirtschaftliches, es geht ja auch darum, dass unser gesamtes Gesellschaftssystem darauf ausgerichtet ist, dass wir die Schwachen schützen können. Wo soll der Schutz der Schwachen, wo soll die soziale Abfederung herkommen? kommen, wenn der Staat keine Einnahmen mehr hat? Und wo kann er Einnahmen herkriegen, wenn nicht aus wirtschaftlichem Leben? Also insofern bleibt eigentlich kein anderer Weg, als sich tastend in Richtung Normalität zu bewegen und dann das zu tun, was Herr Kekulé so ausführlich beschrieben hat, möglichst dafür zu sorgen, dass das gesundheitliche Problem im Griff bleibt. Und dabei wird man sich einstellen müssen darauf, dass man sich verändert in der Art und Weise, wie man produziert und wie man seine Leistungen dem Kunden gegenüber erbringt. Und das habe ich vorhin schon erwähnt, ich will es gerne nochmal sagen. Ich glaube, unsere Unternehmen und unsere Unternehmer sind spitze in der Richtung, dass sie sich anpassen können. Wie schnell haben wir gesehen, dass in den Verkaufsstätten, die offen geblieben sind, Schutzmaßnahmen ergriffen worden sind? Wie schnell kann man sich vorstellen, dass Arbeitsorganisationen sich umstellt, dass Schichten aufgelockert so definiert werden, dass sich nur die gleichen Teams begegnen, dass räumlich entzerrter produziert werden kann, dass von zu Hause aus viele Dinge gemacht werden können. Also unsere Wirtschaftsunternehmen und ihre Teams, ihre Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind super, wenn es darum geht, sich neuen Herausforderungen anzupassen. Ich glaube, wir müssten ihnen viel mehr vertrauen, dass sie das auch hinbekommen.
Und das gilt auch für die nächste Runde, wenn in 2 Wochen die Bundeskanzlerin wieder mit dem Ministerpräsidenten tagt. Was erwarten Sie da an konkreten Erleichterungen, insbesondere für die Wirtschaft, nicht nur, aber
auch? Also ich denke, dass wir auf jeden Fall diskutieren müssen über die Frage der starren Grenzen. Es geht ja eigentlich nicht um die Grenzen im Hinblick darauf, wie groß ein Geschäft ist, ein Unternehmen, welche Fläche es belegt, sondern es geht ja eigentlich effektiv darum, wie gelingt es innerhalb des normalen Geschäftsbetriebs, Menschen mit hinreichend viel Abstand voneinander zu bedienen, wie gelingt es durch Schutzmaßnahmen, durch erweiterte Hygienemaßnahmen, sie vor Ansteckung zu schützen. Es ist ja sehr schwer, die Wirkung dieser Maßnahmen tatsächlich trennscharf herauszuarbeiten, weil wir ja nicht am Ausgang jedes Geschäfts einen Test durchführen können, bei dem sofort in Windeseile der Infektionsstand und der abgeglichen werden kann mit dem beim Reingehen ins Geschäft. Das wird alles sehr, sehr schwer werden. Wir werden uns weiter rantasten müssen. Aber natürlich kann eine Wirtschaft, die so viel Leistung bietet ihren Menschen, so viel Versorgungsqualität und das auch im Anspruch hat, kann auf Dauer nicht in einem Winterschlaf verbleiben. Dann werden wir uns sicherlich warm anziehen müssen, und zwar als Gesellschaft insgesamt.
Aus Sicht der Städte und Gemeinden, Herr Palmer, was erwarten Sie von der nächsten Runde in 2 Wochen? Dass Erleichterungen für die Menschen bedeuten mehr Aufgaben für die Verwaltung, gell?
Ja, damit kommen wir aber in den Verwaltungen gut klar, denn viele Aufgaben sind jetzt auch komplett entfallen. Das kann man umschichten, und ich kann auch von großer Flexibilität der Beschäftigten berichten. Wir haben eine wunderbare Vereinbarung im Personalrat, das Direktionsrecht wird voll akzeptiert. Leute machen ganz andere Aufgaben, als in ihrem Arbeitsvertrag steht. Da haben wir kein Problem. Wenn Sie mich fragen, was ich erwarte, dann denke ich jetzt in meiner Stadt vor allem an die Bereiche, die weiterhin komplett geschlossen sind. Schauen Sie mal die ganzen Gaststätten und Restaurants, das ist für die wirklich existenziell. Da werden viele nicht mehr da sein, wenn das noch Monate weitergeht. Nachdem wir es gerade besprochen haben, gibt es keinen Spielraum, die wieder für alle zu öffnen. Ich würde bei der Alternative, die gehen alle über die Wupper, müssen dauerhaft zubleiben. Oder wir öffnen zum Beispiel Gaststätten raus für alle unter 60, und die über 60-Jährigen können leider jetzt in nächster Zeit nicht dazu beitragen, das Überleben der Gastronomie zu sichern. Dann würde ich mich für das Zweite entscheiden, dass die differenziert wieder aufmachen können, weil ich glaube schon, es stimmt, dass man beim Essen keinen Mundschutz tragen kann. Das heißt, die Option, es auf die Art und Weise zu verhindern, die wird nicht zur Verfügung stehen, und dann bin ich für risikodifferenzierte Strategien. Also wenn Sie mich fragen, was ich mir wirklich wünsche, dann wäre das mehr data-driven, mehr evidenzbasierte, ganz konkrete Maßnahmen, um wirtschaftliche Tätigkeit wieder zu erleichtern, das Überleben von Selbstständigen zu ermöglichen, Arbeitnehmern wieder ein Einkommen zu generieren und gleichzeitig den Schutz der vulnerablen Gruppen erheblich zu verbessern. Wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass das erste Testen des Personals von Altenheimen sofort eine große Zahl von infizierten Pflegekräften hervorgebracht hat. Dass wir da noch nicht mal am Anfang stehen, dass wir sicherstellen können, dass die Pflegekräfte den Toten nicht in die Altenheime bringen, das zeigt mir schon, dass noch einiges zu tun ist, um mit dieser Krise besser zurechtzukommen.
Ihre Wünsche, Herr Kekulé, an die Runde in 2 Wochen?
Ich glaube, dass wir in 2 Wochen eine Verbesserung der Zahlen sehen werden, weil wir den nachgeschleppten Effekt jetzt des Lockdowns dann deutlicher sehen werden. Und ich sehe es genauso, dass wir die Verantwortung an die Menschen selber ein Stück weit zurückgeben müssen, dass sie sich selber testen können, dass sie auch die Unternehmen eine risikoangepasste Maßnahmen dann treffen können. Und wenn sich jemand, der 65 ist, dann dafür entscheidet, dass er jetzt unbedingt rausgehen muss auf eigenes Risiko, bin ich jetzt, weiß ich nicht, ob man es ihm verbieten soll, aber ich glaube, dass wir in Deutschland so kluge Bürger haben, dass man mit einer konsequenten und klaren und sehr offenen Kommunikation die Menschen schon dazu bringt, das Richtige zu tun. Und ich selber kenne keinen alten Mensch, wenn man dem erklärt, du bist da echt in Lebensgefahr, der dann sagt, er muss jetzt unbedingt in einem geschlossenen Raum zum Essen gehen, öffentlich.
Echt?
Man kann ja auch in den Biergarten gehen und im Freien sitzen.
Also leider also sind in meinem E-Mail-Eingang sind Hunderte, die sich darüber massiv beschweren, dass das Nazi-Methoden seien, ich als KZ-Wärter geeignet wäre und ihnen einen Judenstern wegen ihres Alters anheften
will. Dann bin ich vielleicht zu optimistisch. Aber ich bin der Meinung, letztlich, wir brauchen eine risikoadaptierte Gesellschaft und wir brauchen eine risikoadaptierte Antwort und eine individuelle Antwort. Je mehr wir die Verantwortung auf die Menschen selber legen, desto eher wird es wahrscheinlich akzeptiert. Das ist noch vielleicht mein Optimismus aus der Sicht des Virologen und noch bin ich nicht in die Politik gewechselt.
Wir bleiben optimistisch.
Der Ökonom stimmt zu.
Prima, das ist das Schlusswort. Das war das SWR2-Forum zum Thema Alternativen zum Weiter-so. Exit-Strategien aus der Corona-Falle. Es diskutierten der Virologe Professor Alexander Kuckele von der Universität Halle, Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und der Wirtschaftswissenschaftler Professor Christoph Schmidt vom Leibniz-Zentrum für Wirtschaftsforschung RWI in Essen. Moderation Klaus Heinrich.